solche für Jungs. Der Verein profitiere zwar von einer guten Infrastruktur, sagt die Verantwortliche Céline Lemp. Entscheidender als diese sei aber eine gute Organisation und die Positionierung des Frauenfußballs innerhalb des Vereins.
Wenn nicht der ganze Verein oder die ganzen Mitglieder eines Vorstands hinter dem Mädchen-Frauenfußball stehen und den Jungs-Männer-Fußball immer noch höher sehen als den Mädchen-Frauenfußball, dann wird es schwierig, ja.
Die Begeisterung, welche die Fußball-EM auslösen kann, ist eine große Chance, aber auch eine Herausforderung und macht auch deutlich, wo die Strukturen aktuell an ihre Grenzen stoßen.
Fabio Halbeisen. 1:1 und gleich im 1. und 4. im Haus der Religion in Bern praktizieren 8 Glaubensgemeinschaften ihre Religion im Schaufenster, sagt die neue Leiterin Laila Scheich, die viele Jahre für die Schweiz als Diplomatin arbeitete. Im Haus der Religion gehe es um Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis. Wie das konkret gelingt, erzählt Scheich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Manuel Risi.
Zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem ehemaligen Berater und Unternehmer Elon Musk ist ein offener Streit entbrannt. Auslöser waren Äußerungen Musk. Dieser hatte ein geplantes Steuer- und Haushaltsgesetz von Trump öffentlich kritisiert. Trump bezeichnete Musk daraufhin in den sozialen Medien als verrückt. Im Gazastreifen erhalten die Menschen erneut keine Hilfsgüter mehr. Die zuständige Gaza Humanitarian Foundation hat alle ihre Verteilzentren geschlossen, auf unbestimmte Zeit, wie sie schreibt. Die Organisation wird von den USA und Israel unterstützt, wird ansonsten aber kritisiert, etwa von der UNO. Russland hat in der Nacht die Ukraine mit mehr als 440 Drohnen und Raketen angegriffen. Mehrere Städte seien getroffen worden, heißt es von der Ukraine. 3 Menschen seien getötet und fast 50 verletzt worden. Russland seinerseits meldete, man habe mehr als 170 ukrainische Drohnen abgeschossen. SRF Verkehrsinfo von 13.02 Uhr. Vorsicht in Graubünden auf der Prettigauer Straße zwischen Klosters Ost und Davos ist die Strecke besteht in beiden Richtungen Gefahr durch eine verschmutzte Fahrbahn. Dann Stau oder stockender Verkehr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Grenzübergang Weil und Wettstein. Daher Rückstau auf der A3 ab St. Johann. Auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Lutherbach und Herkingen, in der Gegenrichtung zwischen Gunsgen Nord und Önsingen, in der Region Zürich vor dem Kubris-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, auf dem Westring ab Urdorf Süd und vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden 4 Kilometer Stau und 45 Minuten Wartezeit ab Amsteg und in Richtung Norden Stau und 15 Minuten Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrten Göschenen und Airolo sind gesperrt.
Das Tagesgespräch mit Caroline Arn.
Seit 11 Jahren gibt es das Haus der Religionen in Bern. 8 Religionsgemeinschaften sind vertreten. Hindu, Musliminnen, Christen, Alevitinnen und Buddhisten, die haben ihre eigenen Religionsräume. Juden, Bahai und Sikhs beteiligen sich inhaltlich am Programm. Leila Scheich, ihr seid seit gestern Leiterin, die neue Leiterin vom Haus der Religionen. Willkommen im Tagesgespräch.
Merci vielmals, Frau Arn. Danke für die Einladung.
Könnt ihr kurz beschreiben, wie das Haus aussieht?
Ja, von der Adresse her sind wir, glaube ich, wirklich sehr passend positioniert, wie sie am Europaplatz ist. Es könnte aber auch genauso gut Weltplatz 1 heissen. Wenn ihr herkommt, seht ihr von aussen sehr ein modernes Gebäude. Das Haus der Religionen ist eingebettet zwischen mehr als 70 Wohnungen oben uns und unten dran hat es Gewerbe, es hat eine Coop, es hat eine Apotheke und ein Bäck und so weiter und so fort. Wirklich so mit in der Küche. Und das war auch die Idee gewesen, dass man wirklich Stadt noch im Zentrum sein und nicht irgendwo auf der grünen Wiese. Wenn man vor dem Haus steht, ist schon etwas ganz Wichtiges erkennbar. Es hat Hindu-Statuen auf der linken Seite. Und die kennt sich wirklich gerade den Eingang zum Hindu-Tempel. Und auf der rechten Seite hat es eine goldige Kuppel. Und das weist auch den Weg in die Moschee. Wenn ihr ins Haus selber eingegangen seid, ihr zuerst einmal im Restaurant. Der gehört zum Dialogbereich. Der Dialogbereich verfügt über verschiedene Veranstaltungsräume, wo wir unser Programm durchführen. Und, wie ihr schon gesagt habt, das Interbuddhistische Zentrum ist dort und am gleichen Tag mit dem Dialogbereich. Die Kirche im Haus der Religionen und der alevitische Derga vom Förderverein Alevitische Kultur.
Also es ist sehr auffällig.
Es ist einerseits auffällig und andererseits trotzdem überraschend diskret, würde ich sagen.
Jetzt wissen wir ein bisschen, wie es aussieht, aber wer besucht denn das Haus der Religionen? Wer kommt denn dort vorbei?
Da kommen Tausende von Leuten. Also das, was wir im Dialogbereich ein bisschen zählen, das sind über 30'000 Leute. Das umfasst die Leute, die Veranstaltungen kommen, an die 380 Workshops und Rundgänge, die wir anbieten, Restaurantbereich, und dort sind wir ungefähr bei 30'000. Aber zum Beispiel in der Moschee sind jeden Freitag mindestens 300 bis 350 Leute, die ins Freitagsgebet kommen. Der Hindu-Tempel hat über 220 Festtage. Im August zum Beispiel sind mehrere Tausend Hindus dort für das Wagenfest. Es sind jedes Wochenende mehrere buddhistische Gruppen im Haus und so. Also von dem her würde ich sagen, fast 100'000 wahrscheinlich. Und was dort wirklich bemerkenswert ist, dass die Religionsgemeinschaft, die bei uns mitmachen, ganz bewusst sich auch der Öffentlichkeit stellen und sagen, wir sind bereit, uns in ein Schaufenster zu begeben, eigentlich unsere Religion öffentlich zu praktizieren, da zu sein. Es ist zugänglich. Jeder Besucher, jede Besucherin kann eigentlich ich, wenn es nicht gerade eine geschlossene Veranstaltung ist, kann sich das angucken, wie Leute in unser Ritual praktizieren, darf Fragen stellen, darf teilnehmen. Und ich finde, das ist wirklich bemerkenswert, zum sagen, das ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass so das Leben so niederschwellig zugänglich ist und wirklich das beste Rezept ist gegen jeglichen Verdacht oder Angst vor Parallelgesellschaften.
Ihr seid ja nicht wirklich neu in diesem Team vom Haus der Religionen. Ihr habt auch beim letztjährigen Programm mitgearbeitet und gleich. Jetzt war eben der erste Arbeitstag gewesen. Was habt ihr gemacht?
Ich habe vor allem Sitzungen. Zum einen habe ich wirklich das Privileg, dass die beiden Geschäftsleiterinnen Louise Graf und Karin Mikitjuk noch bis Ende Juli im Haus tätig sind.
Also, wo ich jetzt einführen.
Genau, das hilft mir wirklich, so eine dosierte Transition können zu machen und graduell die ganzen Aufgaben überzunehmen. Also, ich bin eine Person, die eigentlich zwei Stellen zusammenführen muss. Aber vorderhand bedeutet das ganz viel Gespräch, ganz viele Sitzungen, ein gutes Zuhören nach innen mit allen Beteiligten. Personen, Gemeinschaften reden, aber natürlich auch nach aussen Vernetzung, mich selber bekannt machen und die Umgebung Bern und die verschiedenen Institutionen in Bern und über das aus wirklich kennenzulernen.
Leila Schächt, ihr seid über 20 Jahre Diplomatin gewesen. Ihr habt zum Beispiel das Kooperationsbüro Gaza und Westbank zu Jerusalem geleitet. Ihr seid stellvertretende Missionschefin zu Kenia am Horn von Afrika zu Mosambik gewesen. Jetzt leitet ihr das Haus der Religionen. Könnt ihr etwas sagen, was genau gleich ist und etwas, was total anders ist zu eurer vorherigen Arbeit?
Also würde ich sagen, die Vielfalt ist genau gleich. Diversität. Und was total anders ist, vielleicht ist, dass ich jetzt in einer neuen Struktur arbeite. Also ich bin nicht mehr beim Staat angestellt, ich bin nicht mehr Bundesangestellte, sondern ich habe jetzt wie gewechselt auf die Seite der Zivilgesellschaft, komplementär, und arbeite jetzt für einen Verein.
Und was ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass sich meine Rolle als Geschäftsführerin ist nicht ganz die gleiche, die Strukturen sind anders. Ich muss mit einem viel schlankeren Budget auskommen. Das Fundraising. Früher konnte ich Organisationen begleiten, unterstützen. Ich hatte das Kässchen. Und jetzt bin ich auf der Seite, die darauf angewiesen ist, auf Finanzpartner, Partnerinnen zuzugehen und dort wirklich Mittel zu beschaffen. Und ich denke, das ist wirklich der grösste Unterschied wahrscheinlich in meinem Alltag.
Ihr seid Schmitten aufgewachsen, mit Kürze, ihr seid Zeislern. Schmitten ist grossmehrheitlich katholisch. Ihr habt auch den Religionsunterricht in der Schule besucht. Euer Vater stammt aus Pakistan. Ihr seid Muslimin und Islamwissenschaftlerin. Das Neben und Miteinander von verschiedenen Religionen, das begleitet euch seit Kind.
Ja, das war bei uns sehr selbstverständlich gewesen. Meine Mutter ist Schweizerin. Wir haben eine sehr grosse schweizerische katholische Verwandtschaft gehabt. Meine Eltern waren sehr offen gewesen. Wir hatten ein sehr offenes Haus gehabt. Sie waren wirklich exzellente Gastgeber gewesen. Und ich bin wirklich von Anfang an mit einer grossen Diversität aufgewachsen. Und das war sehr selbstverständlich bei uns daheim.
Hilft mich das jetzt für euren Job?
Das hilft mir total. Also ich glaube, das ist so, ich habe mich ging, wie aus Brückenbauerin oder aus Grenzgängerin noch wahrgenommen. Einerseits habe ich zu einer Minderheit gehört, in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat sich keine andere Familie gehabt, die nur annähernd so gewesen wäre wie uns. Ich glaube, das schärft den Blick. Man kann so wie beides, man kann beobachten, man bekommt sehr viel mehr mit, wenn man offen ist. Ich habe sich gegen eine Chance erlebt. Ich habe jetzt das Gefühl gehabt, es gibt mir Möglichkeiten, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Sehr schnell interessante Gespräche zu knüpfen und Fragen primär wirklich aus Gelegenheit zu ergreifen, für etwas mitzuteilen oder es aus Interesse und nicht primär aus Vorurteil zum Beispiel wahrzunehmen, sondern zu sagen, ah ja, das ist ja Gelegenheit. Und durch das, ja, denke ich, es war eine Bereicherung für mich.
Aber das klingt jetzt sehr positiv, aber ich nehme an, es hat auch schwierige Seiten gehabt.
Das ist wirklich eine Tatsache, ich ging aus Chance erlebt. Und zwar, weil wir von daheim aus, glaube ich, auch sehr positiv auch mit dem umgegangen sind, sehr bestärkend und sehr wohlwollend und meiner Eltern sehr stark so die Brückenbauerfunktion hatte hier. Es ist klar, dass zum Beispiel in den Ende 70er Jahre iranische Revolution oder andere Geschehnisse zum Beispiel im Nahen Osten oder eigentlich sehr weit weg sind von uns natürlich, ging zu Fragen, geführt hier, wo man gerade vielleicht uns so ein bisschen mitdenkt hat und gesehen hat, ah ja, das betrifft euch so.
Kann man vorstellen, eben, dass es hat Interesse geweckt, auch von den Leuten.
Interesse geweckt und vielleicht natürlich auch verallgemeinerte Zuschreibungen. Also es war zum Beispiel sehr oft die Vorstellung gewesen, dass mein Vater mich sicher wird verheiraten, also dass er wollt. Oder, ja, wenn, dass ich dann vielleicht ein Kopftuch muss tragen. Oder wie das genau ist. Und ich denke, meinem Vater aus seinem religiösen und kulturellen Background gegenüber schon mit gewissen Vorurteilen, aber die sind sehr oft so, vielleicht aus Unwissenheit natürlich da gewesen, das ist schon an uns hergetreten worden. Oder umgekehrt hat es geheissen, wenn man vielleicht sich negativ jetzt über Muslimen oder den asiatischer Raum, Pakistan oder was auch immer geäussert hat, ein bisschen wohlwollend, ja, ihr seid ja dort nicht mitgemeint, ihr seid anders. Also so wie die Umkehrding, dass vielleicht das Gegenüber entscheidet, ob man jetzt wirklich passt oder nicht passt. Und wenn man in diesem Raster eigentlich, ja, so wie passt, dann ist man nicht durch von diesem Problem. Ein bisschen so. Und dann ist es so wie grosszügig, wohlwollend, du bist ja nicht gemeint damit. Und ich selber als Kind, wenn man irgendwie negativ über Ausländer ganz allgemein geredet hat, hat mich das schon sehr verletzt. Weil dort habe ich das Gefühl gehabt, wie sie eigentlich mitgemeint. Selbst wenn natürlich ging, die äußere Cousine, nein, wir meinen natürlich nicht die Vater oder wir meinen nicht euch. Aber ich glaube, das, so ein bisschen das Pauschalisieren und müssen beweisen, dass man sich gut benehmen kann, müssen beweisen, dass man sich anpassen kann, müssen beweisen, dass man bestehen kann. Ich glaube, das ist schon an euch auch noch vom Aufwachsen. Aber wie gesagt, ich ging noch, es war eigentlich ein stärkendes Identitätselement gewesen und jetzt nicht etwas, wo ich sage, das ist jetzt sehr tragisch gewesen. Aber sicher auch, weil ich primär positive Erfahrungen gemacht habe.
Die meisten auch Gläubigen im Haus der Religionen sind auch Leute, die aus verschiedenen Gründen ihre Heimat verlassen haben. Und ihr wisst eben, wie es ist, zu einer Minderheit zu gehören. Und diese Erfahrungen, die helfen euch jetzt auch bei eurer Aufgabe.
Ja, das hilft mir ganz sicher. Ich denke, das ist Generation von meinem Vater oder vielleicht auch zum Teil in meinem Alter Leute oder aus den 70er Jahren, ob das jetzt ist der Bürgerkrieg in Sri Lanka, ob das Balkankrieg ist, die Situation in Eritrea, da gibt es ganz viele Kontexte, die man aufzählen kann, wo die Leute hier müssen migrieren, hier müssen flüchten und zu wissen, wie sich das anfühlt, wenn man aus welchem Grund auch ging, ob gewollt oder nicht gewollt, in eine ganz fremde Umgebung kommt und von vorn muss anfangen, das habe ich die Sensibilität für so Fragen, die habe ich sehr stark entwickelt. Und mein Vater ist mit 19 aus Pakistan weg. Und die ewige Migrationsspannung, die bleibt Das ist die Höhe ihrer Identität und das ist etwas, was wir, glaube ich, nachher alle auch mitgenommen haben. Aber dass sie dort sehr viel wirklich Einführungsvermögen mitbringen, das glaube ich schon.
Ich nehme an, ihr habt jetzt von diesen Konflikten geredet. Ich nehme an, ihr werdet im Moment auch am meisten darauf angesprochen, auf den Gaza-Krieg, weil auch im Haus der Religionen ja die jüdische und die muslimische Glaubensgemeinschaft daheim sind. Wie ist denn das jetzt, das Zusammenarbeiten, das Zusammenleben?
Das ist wirklich sehr wichtig, zu sehen und festzustellen, dass die Beziehung schon sehr lange besteht. Die Beziehung zwischen der muslimischen Gemeinschaft und jüdischen und der jüdischen Gemeinschaft, die ist sehr langjährig, die beruht auf Vertrauen und Respekt. Und das ist wirklich das, was jetzt dreht. Es wird keine Pauschalisierung vorgenommen. Das Gespräch ist nach wie vor möglich. Die Leute gehen aufeinander zu. Und das Kapital oder das Vertrauen, das muss man sich vorher schon wie verdient haben. So etwas kann man nicht einfach in dem Moment, wo es einen Konflikt gibt, egal wo auf der Welt, das Gefühl haben, man könne es dann gerade herstellen. All die Beziehungen, die gibt es einfach schon seit langer Zeit und das ist wirklich das, was es treibt. Und das, was es mag verleiden und die Fähigkeit, dass man das Individuum im Vordergrund stellt und wirklich abgesehen von Pauschalisierungen. Und das schafft das Haus.
Und wie wird damit umgegangen? Also wird darüber diskutiert, wird sorgfältiger darüber diskutiert?
Ja, ich würde sagen, dass der Umgang generell viel sorgfältiger ist als in der Restgesellschaft. Das ist ein hohes Bewusstsein für das kostbare Gut, das man hat an diesem Vertrauen und dass man dort auch dementsprechend auch miteinander kann umgehen. Das heisst nicht, dass man gleicher Meinung muss sein, aber man findet einen Weg, darüber zu reden und aber einen Weg, für die Sachen noch zu trennen und zu sagen, es gehören gewisse Sachen ins Haus und gewisse Sachen gehören vielleicht in dem Moment weniger ins Haus.
Aber es gibt gemeinsame Projekte, auch ganz konkret.
Jetzt zum Gaza-Krieg haben wir jetzt kein gemeinsames Projekt.
Aber zwischen der jüdischen und der muslimischen Glaubensgemeinschaft?
Ja, also zum Beispiel, es gibt den Iftar, den traditionellen Iftar, wo wirklich die jüdische Gemeinschaft teilnimmt. Es gibt andere Kontakte. Jetzt gibt es gerade einen Besuch in Synagogen am 10. Juni, wo eigentlich auch nochmal alle eingeladen sind. Also der Gesprächsfaden ist da. Sie sind zusammen im Vorstand, also die Vertretung von der jüdischen Gemeinde Bern und vom muslimischen Verein Bern. Gestern haben wir zusammen eine Sitzung gehabt und wir arbeiten nach wie vor total normal an den Alltagsgeschäft. Und das ist auch Arbeitsbeziehung, das ist eine freundschaftliche Beziehung und die bleibt bestehen.
Wie ist das überlagert, dass jetzt quasi die anderen Themen, also ist es omnipräsent oder wie ist das auch für die anderen Glaubensgemeinschaften?
Es ist präsent. Ich würde aber auch sagen, dass andere Glaubensgemeinschaften sagen, dass sie ja irgendwie ganz schlimme Konflikte erlebt haben und dass sie eigentlich auch dafür plädieren, dass man den Blick so ein bisschen mehr auftut oder an Sensibilität und das Beachten hat von anderen Konflikten. Und eigentlich das Gefühl, ja, das ist ganz schlimm, aber es gibt noch ganz viele andere schlimme Konflikte zum Beispiel. Und das ist oft das Thema, zum sagen, wir möchten eigentlich, dass die Palette zum Beispiel an Konflikten besser reflektiert wird und dass man nicht sich auf einen Konflikt einfach jetzt beschränkt.
Das Haus der Religionen ist schweizweit einzigartig, aber auch weltweit einzigartig. Gibt es denn an anderen Orten kein Bedürfnis nach solchen Häusern?
Ich würde sagen, das Bedürfnis kann ich mir vorstellen, muss es eigentlich überall geben. Eigentlich ist jedes Land mit ganz wenigen Ausnahmen multireligiös und multikulturell. Es ging um mehr Leute oder Delegationen, die ins Haus kommen, die sich dafür interessieren. Es geht auch wie ein Zusammenschluss von mehr Religionenhäusern in Europa. Aber es gibt es in dieser Art noch nie. Und ich denke, das ist wirklich so, weil es erstens mal ganz lange Atem braucht, ein gegenseitiges Vertrauen und Finanzen. Und jetzt in diesem spezifischen Fall in Bern ist es so gewesen, dass ganz viele Leute sehr, sehr lange miteinander an der Idee gearbeitet haben, hier sich für die Initiative engagierte, sich mit vielfältigen Themen auseinandergesetzt, die voneinander hin wollen lernen, das Miteinander wirklich geübt und weiterentwickelt hier. So kann man es nicht replizieren. Man kann mit einem Leuchtturm das vorziehen und sagen, es ist möglich. Aber letzten Endes sind so Initiativen sehr lokal und haben wirklich von einem ganz starken Commitment von gewissen Akteuren ab. Und das kann nachher im Zusammenspiel sein, mit der öffentlichen Hand, mit dem Staat. Aber das reicht nicht. Es braucht wirklich beides.
Also es ist wie ein Prozess und nicht einfach eine Institution, die man gründet.
Ja, ich würde mir jetzt vorstellen, dass einfach herstellt irgendwo und sieht, da gibt es jetzt eine Moschee, ein Tempo und was auch ging, würde das nicht von Anfang an funktionieren. Bei uns ist es wirklich so, halt sehr schweizerisch, so bottom-up gewesen, Vereinsgründung. Am Mittwoch war die 23. Mitgliederversammlung gewesen. Und das ist, glaube ich, so ein urschweizerisches Modell. Man sieht, dass es irgendwie Bedarf hat für etwas. Man tut sich zusammenschliessen, man gründet einen Verein und fährt einfach arbeiten für ein Vorhaben, das man hat, umzusetzen. Und dann sucht man Partner. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, das einmalig ist.
Wir hören das Tagesgespräch mit der Leila Scheich. Die ehemalige Diplomatin ist seit gestern die neue Leiterin vom Haus der Religionen zu Bern. Das ist weltweit das erste solche Mehr-Religionen-Haus. Dir tritt aber auch eine schwierige Arbeit an. Das Haus der Religionen hat auch schon negative Schlagzeilen gemacht. 2022 hat die Republik darüber geschrieben, dass ein Imam so Zwangsheiraten durchgeführt hat. Was hat das für Folgen gehabt?
Ich bin dort noch nicht im Haus gewesen und das sage ich nicht für irgendwelche Verantwortung abzuschieben, sondern einfach, weil ich sicher nicht ganz alle Informationen habe. Was ich aber weiss, ist, dass auch die Reaktion eigentlich auf die Vorfälle Modellcharakter hier. Es hat Verdachtsmomente gegen andere Institutionen, die aber nicht auf das eingegangen sind und das Gespräch oder die Aufarbeitung verweigert haben. Das Haus der Religionen hat genau das Gegenteil gemacht. Es hat sich diesen Vorwurf gestellt, ist diesen Berichten nachgegangen und hat wirklich einen Prozess in Gang gebracht. Man hat mit der Fachstück Zwangsheiraten zusammengearbeitet, man hat einen Code of Conduct gemacht, man hat Sensibilisierungsworkshops gemacht und das hat nochmal zu sehr viel Arbeit und Miteinander und Gespräch im Haus geführt. Was es aber auch leider aus Effekt gehabt hat, ist, dass die Moschee jetzt nicht mehr einfach öffentlich zugänglich ist. Vorher war der Raum offen gewesen. Und seither muss man auch den Zugang kontrollieren, weil einfach nicht gegen jemanden von der muslimischen Gemeinschaft dort sein kann. Aber ich finde, es ist wirklich sehr wichtig, zu sagen, ja, das Haus der Religionen wird gehen mit dem, mit der Negativschlagzeile, und das ist zweifels ohne absolut inakzeptabel. Das ist ein Verbrechen, das ist ein Offizialdelikt. Aber eigentlich anerkennen, dass man sieht, okay, man kann nicht alles verhindern, aber der Umgang damit, wie man damit umgeht, wenn man etwas passiert, was nicht korrekt ist, was gegen das Gesetz ist, dort war das Haus der Religion wirklich modellhaft gewesen. Und das finde ich wichtig, dass man das wirklich einfach nochmal betont und sieht, das ist eigentlich das, was zählt. Am Schluss verhindern kann man nicht gegen alles, aber man kann die Reaktion dementsprechend natürlich auch haben. Und das hat es ausgemacht.
Und wie setzt ihr denn jetzt eine Grenze und wie kontrolliert ihr sie eben?
Also es gibt einen Code of Conduct, der ist klar.
Wo man sich daran halten
muss. Da muss man daran halten. Das ist auch, also da gibt es gar nichts. Wie hier Kindervorfälle, Kindermeldungen mehr gehabt. Und ich glaube, das hat das Haus nachhaltig durchgeschüttelt, die man sich nicht hat vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Und schon die Schockreaktion, glaube ich, die sitzt allen Beteiligten, die dann auch dabei gewesen sind und noch heute, oder Leute, die frische Positionen kommen, so in den Knochen, dass man sehr, sehr aufmerksam ist und wirklich versucht, mit allen Mitteln so etwas zu verhindern. Oft hat es ja wirklich, oder primär ist ja das Problem, dass Väter und Mütter nach wie vor das Gefühl hier, dass man vielleicht ein Kind vorschreiben kann, wer sie heiraten sollte. Und in all diesen Religionsgemeinschaften passiert ja ganz viel Internes. Die sind autonom. Da tut ja das Haus, der Dialogbereich von dem, wo ich arbeite, ja nicht intervenieren. Aber dass man dort ging um ein Gespräch ist, dass man sich das überlegt, dass man sich diesen Themen noch annimmt, das passiert. Weil ich glaube, das ist wirklich das Anliegen. Und alle sind wirklich an die schweizerische Rechtsordnung bunnen. Also wir sind ja Verein nach schweizerischem Recht. Der Code of Conduct liegt gewisse Sachen ganz fest vor und die sind verbindlich. Also da gibt es kein Pardon, da gibt es keine Ausnahmen. Also von dem her gibt es wirklich beides, das Gesetz und dann Sensibilisierung und die ganze interne Arbeit.
Integration ist ein Stichwort, das auch schon gefallen ist. Ich habe auch gelesen, die arbeiten zum Beispiel auch mit der Polizeischule Ostschweiz zusammen.
Das ist sehr spannend und wirklich sehr ein gutes und befriedigendes Projekt mittlerweile. Es sind schon 400 Polizeiaspirantinnen und Aspiranten ausgebildet worden. Die müssen in der Grundausbildung ein Modul interkulturelle Kompetenz absolvieren. Und in diesem Rahmen kommen sie ins Haus der Religionen für einen ganzen Tag, sind dort im Kontakt und werden geschult von Workshop-Leitenden aus den religiösen Gemeinschaften, aus den Religionsgemeinschaften. Und da geht es zum einen um die ganze Frage von Racial Profiling und zum anderen halt wirklich, was mache ich bei einer Hausdurchsuchung, wie überbringe ich eine Todesnachricht, wie kann ich das irgendwie Adressaten, Adressatinnen gerecht machen. Und die Polizeischule sieht wirklich, es ist ihnen Grundanliegen, dass die Polizei professionell und werteneutral arbeitet. Das Projekt hat jetzt auch schon sehr viel Interesse geweckt und von dem her sind wir jetzt auch von verschiedenen Polizeischulen zusätzlich kontaktiert worden und es ist durchaus möglich, dass sich das noch erweitert, das Angebot.
Für noch ganz kurz auf ein paar andere Angebote einzugehen, also ihr arbeitet hier im Gesundheitsbereich, ihr macht hier interreligiöse Seelsorge.
Es gibt ja die professionelle jüdisch-christliche Seelsorge im Spital oder auch daheim, aber für andere religiöse Gemeinschaften oder religionsfrei gibt es ja das nicht. Und dort hat man gefunden, man will einfach ein ergänzendes Angebot zur Verfügung stellen, dass Leute, die im Spital sind, im Gefängnis oder in anderen schwierigen Situationen, eigentlich Zugang hätte zu einer Begleitung, die kulturell, sprachlich und religiös ohne Bezug kann schaffen und vielleicht aus dem gleichen Kontext kommt. Und in diesem Verein sind mittlerweile Mitglieder mit einem muslimischen, hinduistischen, alevitischen, buddhistischen, rumänisch-orthodoxen und konfessionsfreien Background. Jüdische Personen sind auch noch dabei aus Interesse und die tun sich auch gemeinsam weiterbilden in diesem Verein. Die Intervisionsgruppen tauschen sich aus und letztes Jahr haben wir unter anderem ein Gespräch im Rahmen von «Endlich menschlich» im Oktober. Und dort waren verschiedene Exponenten und Exponentinnen dabei gewesen. Und was, glaube ich, letzten Endes sehr spannend war, dass sie alle, egal welche Religion oder welcher Background, dass sie die Grundfragen, die Grundbedürfnisse die gleichen sind. Und dass sie wirklich sehr eng mit diesen Menschen im Kontakt sein, wie das gewünscht ist. Aber letztendlich, dass am Ende die Zeugung universell ganz, ganz ähnlich ist.
Hey, lass euch zum Schluss, ihr seid auch im Vorstand der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Das ist eine urschweizerische Vereinigung, es gibt sie seit 1810. Die SGG hat eine Reigenossenschaft zu Rütli geschenkt. Die SGG verwaltet zu Rütli und tut dort die ersten Augustenfeiern dort durchführen. Gibt es Parallelen zu dieser alten Gesellschaft und zu dem relativ neuen Haus der Religionen?
Durchaus. Also, beides sind Vereine, beides sind sehr innovativ. Also schon dann zum 1810 war die SGG relativ fortschrittlich gewesen. Sie haben Pro Juventute gegründet, sie haben Pro Mentesana gegründet. Wir haben heute Projekte, die wirklich sehr stark auf die soziale Kohäsion, nach wie vor auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt zielen. Und dort ging es um das Gespräch, um das Miteinander, um den sozialen Zusammenhalt. Also von dem her denke ich, das ist sehr ergänzend.
Ihr seid jetzt auch für die Organisationsentwicklung, für die neue Strategie vom Haus der Religionen zuständig. Was ist das Nächste und das Wichtigste, was ihr anpackt? Ganz kurz.
Also für die nächsten Tage ist wirklich jetzt mal zu übernehmen und zu gestalten. Und das ist wirklich, wie hier die Strategie, und die muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Und das ist meine Hauptaufgabe zusammen mit den Finanzen.
Leila Scheich, merci vielmals, seid ihr für das Gespräch hier ins Studio Bern gekommen.
Merci vielmals.
Leila Scheich, die neue Leiterin vom Haus der Religionen in Bern, war Gast von Caroline Arnim im Tagesgespräch. Das und das Rendezvous gibt es im Internet unter srf.ch oder in der Play SRF App. Für die Nachrichten den Mittag verantwortlich war Michael Wettstein. Mein Name Daniel Hofer. Merci fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Eis am Nachmittag.
«You win again» wird uns jetzt gerade versprochen. Die Bee Gees im Programm, Dani Vorler am Mikrofon und ein verlängertes Wochenendfeeling in der Luft. Seid herzlich willkommen. Pfingsten geht's am ringsten, heisst ja so schön mit dem Abtrocknungsspruch. Ob das echt zutrifft für die nächsten Viertige, die anstehen? Im Moment, muss ich sagen, sieht es nicht noch aus.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 13.34 Uhr. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans in Höhe Raststätte Heidiland. Besteht Gefahr durch ein Velo auf der Fahrbahn. Vorsicht dann in Graubünden auf der Brettigauer Straße zwischen Klosters Ost und Davos. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch eine verschmutzte Fahrbahn. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen eines Fahrzeugbrandes in beiden Richtungen gesperrt. Stau vor beiden Tunnelportalen. Die Einfahrten Göschenen und Airolo sind gesperrt. Dann Stau oder stockender Verkehr in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margrethen zwischen Trübbach und Sevelen. In der Region Zürich vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab dem Limmataler Kreuz, auf dem Westring ab Urdorf Süd. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Herkingen. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Wettstein. Daher Rückstau auf der A3 ab St. Johann. Auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel und in der Zentralschweiz auf der A2 Richtung Luzern zwischen Rotsee und Emmen Süd. Stau nach einem Unfall. So, und jetzt ist es wieder Zeit, um miteinander zu spielen in unserem Nachmittagsspiel 3 von 5. 5 Fragen habe ich noch parat. Es geht um europäische Touristenattraktionen, um Touristendestinationen. Wenn ihr das Gefühl habt, ja, da komme ich gut raus, da wage ich mal ins kalte Wasser zu steigen, dann nehmt doch Gelegenheit vor und spielt mal einmal mit. Habt ja sicher auch schon das ein oder andere Mal mitgerötelt, wenn ihr das Quiz im Radio gehört habt. Macht es vor und macht mal einmal mit. 0848 440 222 ist die Telefonnummer. Da kommen Simply Red. Fake.
Drift away. Here's I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Something Stupid, Nancy und Frank Sinatra heim. Gehört am 19 Minuten vor, der 2.
SRF 1, 3 von 5.
Präsentiert vom Win4Life-Los von Swisslos. Erhältlich am Kiosk.
Ich kann euch vorstellen, der SRF 1-Hörer Beat Schär von Sevelen ist aber im Moment nicht daheim, sondern am Arbeiten in einer Kompostierung in Buchs. Ritas, alle Beat.
Hoi, Dani.
Also eine Kompostierung, das heisst, das ist dort, wo unsere Gartenabfälle zum Beispiel ankommen, gell?
Ganz genau.
Und dann, was passiert denn genau? Was geht dir da für einen Prozess an?
Wenn das Grüngut angeliefert wird, geht es zuerst bei uns durch einen Schredder. Und dann tun wir Häufen machen damit. Wir sagen dem Mieten. Und die tun wir zweimal in der Woche die Wände umsetzen. Und nach Grössordnung 5 Wochen haben wir Frischkompost.
Aha. Wo nachher was genau gemacht wird mit dem Frischkompost?
Der grösste Teil davon geht in die Landwirtschaft.
Jawohl. Und die 5 Leute, die du jetzt so unter dir hast als Betriebsleiter, die sind sicher nicht allergisch auf Pollen.
Bei uns sind die Bauern nicht mehr ein grosses Problem.
Nicht? Ah, okay. Weil,
nein, weil das jetzt um die Jahreszeit, wir haben relativ viel Regen gehabt.
Ja, gut, ja.
Da ist das Ganze am Saften. Weil in den Dörfern wird die Grüngutsammlung mit Kerich. Das wird zusammenbest und wenn es kommt, läuft die erste Linie voll auf oder Saft.
Jetzt habe ich dich sehr schlecht verstanden, Beat. Du hast eine sehr schlechte Handyverbindung. Ich habe einfach gehört, dass es saftet, anstatt dass es viel Pollen hat. Das haben wir noch verstanden.
Genau. Stäuben tut es nicht.
In dieser Zeit, wo es so viel regnet, stäubt es im Moment sicher nicht. Sag mir nur noch ganz kurz zu diesem Prozess. Also, was ist denn im Moment Saison? Kommt denn viel Ware im Moment bei euch an?
Im Moment kommt sehr viel Rasen und Grasschnitt.
Rasen und Grasschnitt kommt hier in die Kompostierung in Buchs, Rital, wo der Beat Schär Betriebsleiter ist und jetzt Kandidat von 3 von 5. Ich denke, Beat, wir legen am besten gerade los. Ich habe es gesagt, eingangs, es geht um europäische Touristenattraktionen, respektive auch Destinationen. Und wir legen los mit den 5 Fragen, wo du 3 davon musst richtig haben.
Ja, gern.
Also, welche Kirche möchte ich wissen? Welche Kirche ist vom Bau her höher? Der Kölner Dom oder Sagrada Familia in Barcelona?
Kölner Dom.
Dann möchten wir wissen, welche Stadt liegt weiter westlich? Lissabon oder Madrid?
Lissabon.
Welches Schloss liegt höher? Schloss Neuschwanstein oder Edinburgh Castle?
Neuschwanstein.
Jawohl, dann gehen wir weiter mit der nächsten Frage. Welche Brücke ist länger? Die Tower Bridge in London oder Karlsbrücke in Prag?
Karlsbrücke.
Und welche Sehenswürdigkeit ist früher erbaut worden? Der Trevi-Brunnen zu Rom oder der Buckingham Palace in London?
Trevi-Brunnen.
So, Dali, also, was hast du für ein Bauchgefühl?
Ja, durchzogen.
Durchzogen? Also kommen wir doch gerade hinten an. Und zwar mit der Auflösung. Der Buckingham-Palast ist 1703 zum Palast erbaut worden. Der Trevi-Brunnen, nicht alles so uralt, zu Rom, ist 1762 gebaut worden, fertig gegangen worden. Das ist also mal ein Punkt, den ich muss auf die Seite schieben und dir nicht kann gut schreiben. Dafür hast du Karlsbrück gesagt, wo 516 Meter lang ist, gegenüber der Tower Bridge, wo 244 Meter lang ist. Dann ist Schloss Neuschwanstein 965 Meter über Meer. Im Bayerischen, oder? Und ja. Edinburgh Castle ist nur ca. 130 Meter über Meer. 2 Punkte auf deinem Konto. Ganz leicht war die hier. Lissabon liegt ganz klar westlicher als Madrid. Also 3 von 5 hast du richtig. Und das mit dem Kölner Dom hast du gut gemeint, ist allerdings falsch. Sagrada Familia ist 172,5 Meter hoch. Der Kölner Dom ist 157,4 Meter hoch. Voilà, aber alles in allem zählt Nummer 1, nämlich das, was du erreicht hast. 3 von 5 hast du richtig und das gibt dir den Preis, den ich dir zuschicken kann, nämlich ein Lospaket von Swiss Los im Wert von 100 Franken. Das ist doch eine saubere Sache, Beate. Gratuliere.
Danke vielmals.
Was steht heute Nachmittag noch an, jetzt kurz vor Pfingsten?
Jetzt haben wir gerade schön Wetter. Und von nächster Woche an habe ich 2 Wochen Ferien und bin so noch verschiedene Sachen am Vorbereiten, dass es in der Zeit, wo ich fort bin, gut läuft.
Okay. Am Vorbereiten für auf die Ferien, das ist immer ein ganz ein schöner Prozess. Ich wünsche dir, Beat, ganz schöne Ferien und danke vielmals fürs Mitspielen. Schönen Nachmittag danke und frohe Pfingsten. Ciao, ciao, salut, ciao.
Ciao, Dani.
SRF 1. 3 von 5.
Präsentiert vom Win4Life-Los von Swisslos. Erhältlich am Kiosk. Of an angel.
Ich muss sagen, ich habe es einfach gern zwischen ein bisschen rockig. U2, Angel of Harlem. Ich hoffe, euch geht's auch so. Und ich muss sagen, der Titel, den hätte ich jetzt zum Beispiel heute Nachmittag gewünscht, wenn er nicht eh schon im Programm vorgesehen gewesen wäre, der U2-Titel. Aber ihr könnt natürlich Musik wünschen. Es ist ja Freitag.
Genau, und was für eine Freitag, oder?
Der Freitag vor einem langen Wochenende, vor einem Pfingstwochenende. Die Monika Bauser übernimmt ab der 2.
Genau,
Monika.
Und ich freue mich auf eure Lieblingstitel. Von dir wissen wir es jetzt schon, welche das wäre, aber du darfst auch nicht mitmachen, du bist jetzt mal ausgeschlossen.
Ich habe gerade noch einen.
Ja, genau, du bist einfach noch am
Brücken. Das wir jetzt vor Pfingsten.
Schön, gönnt euch auch etwas, genau wie der Dani Vorle das macht jetzt, und sagt mir, was ich euch darf ablassen für richtig das verlängerte Wochenende, das dann an der 2. Könnt schon jetzt eine Sprachnachricht machen auf 079-132-1321 und dann nachher an der 2. Oh, einfach anrufen zu mir ins Studio.
Und Frau Bauser lässt es dann ab. Das finde ich auch ein schönes Wort. Ablo.
Wieso, wie sagt man denn dem schon? Abla,
ja, Ablo. Wir lassen eine Platte ab. Ich glaube, es kommt von dort.
Ja, genau.
Ich lasse eine Platte ab. Ich lasse jetzt auch noch eine Platte ab.
Doch auch noch eine Platte
ab. Und zwar einer von den Klassikern, der auch immer wieder gewünscht wird. Monika. Achtung. Es geht um Sommer. Und wenn es um Sommer geht, ist der Titel immer dabei von Bryan Adams. Summer of 69. Yep. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it until my fingers bled. Was it summer of 69? Me and some guys from school had a band and we tried. Never get far. Oh, and I'll look back now. The summer seems In Excess kommen wir zu den nächsten Nachrichten und vorher noch zu einer gezielten Verkehrsmeldung.
SRF Verkehrsinfo.
Entwarnung in der Ostschweiz. Auf der A13 Richtung Sargans in Höhe Raststätte Heidiland besteht keine Gefahr mehr durch ein Velo auf der Fahrbahn. Vorsicht in Graubünden auf der Prättigauer Straße zwischen Klosters Ost und Davos. In beiden Richtungen besteht Gefahr durch eine verschmutzte Fahrbahn. Weiter ist die A13 Richtung San Bernardino zwischen Reichenau und Bonaduz nach einem Unfall gesperrt. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen eines Fahrzeugbrandes in beiden Richtungen bis voraussichtlich 15.30 Uhr gesperrt. Stau vor beiden Tunnelportalen. Die Einfahrten Göschen und Airolo sind gesperrt. Dann Stau oder stockender Verkehr in der Ostschweiz auf der A13 Richtung St. Margrethen zwischen Trübbach und Sevelen. In der Region Zürich vor dem Gubrist-Tunnel Richtung St. Gallen ab Dietikon und Urdorf Süd. Auf dem Nordring Richtung Bern ab Affoltern. Im Aargau, auf der A1 Richtung Bern zwischen Meggenwil und Aarau-Ost. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Herkingen. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Kleinhüningen und Wettstein. Daher Rückstau auf der A3 ab St. Johann. Auf der A2 Richtung Deutschland ab dem Schweizer Halle-Tunnel und in der Zentralschweiz. Auf der A2 Richtung Luzern zwischen Rothsee und Emmen-Süd Stau nach einem Unfall, daher ebenfalls Stau auf der A14 Richtung Luzern ab Buchrain.
Die Nachrichten von SRF um 2 mit Olivia Limacher, die Themen. Fehlende Hotelbetten nach dem Gletschersturz in Platten, wie das Lötschental den Tourismus trotzdem aufrechterhalten will. Das Hickhack zwischen US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk. Es dürfte für die US-Politik nicht allzu große Folgen haben, sagt ein USA-Experte. Und das Wetter. Trotz Wolken gibt's auch sonnige Phasen. Heute ist es nur stellenweise nass. In der Nacht und morgen gibt's vielerorts Regengüsse. Wir beginnen die Sendung im Walliser Lötschental, das vom Tourismus lebt. Dieser soll rund anderthalb Wochen nach dem Gletschersturz nun teilweise wieder aufgenommen werden. Touristinnen und Touristen können ab morgen wieder nach Verden, Kippel und Wieler reisen. Doch durch den Bergsturz sind 3 große Hotels in Platten zerstört worden, welche für 80% der Hotel-Logiernächte im Tal verantwortlich waren. Mit den verschütteten Hotels in Platten fehlten wichtige Betriebe, wichtige Betten, sagt Matthias Fleischmann, Geschäftsführer von Lötschental Tourismus. In der Sommersaison könne man diesen Verlust nun mit Ferienwohnungen ausgleichen, für den Winter werde es aber schwierig.
Wir sind im Moment am Abklären, ob es Möglichkeiten gibt, provisorische Unterkünfte mit Hotelstandard auf den Winter zu erstellen. Es ist noch nicht konkret, aber das Ziel wäre eigentlich schon, dass wir auf dem Dezember, also Start Wintersaison, entsprechende Unterkünfte zur Verfügung haben.
Denkbar wären da etwa Tiny Houses oder Container, so Matthias Fleischmann. Mittel- und längerfristig brauche es aber wieder neue Hotels. Die Unwetter der letzten Tage haben in verschiedenen Kantonen deutliche Spuren auf Äckern und Feldern hinterlassen. Die Schweizerische Hagelversicherungsgesellschaft rechnet mit rund 800 Schadensmeldungen. Weiter schreibt sie, Niederschläge und Hagel hätten Ende Mai und Anfang Juni vor allem Acker- und Gemüsekulturen getroffen. Wie hoch der finanzielle Schaden sei, könne man noch nicht sagen. Erste Rückmeldungen